Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Guten Morgen, Sie können sehr gerne auch hier bleiben und herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion über die Oktoberrevolution zu so einer Mini-Reihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Revolution, Revolution 17, 100 Jahre Oktoberrevolution. Heute Morgen diskutieren wir über die Oktoberrevolution historisch und politisch. Und ich möchte sehr herzlich unsere Gäste heute begrüßen. Auf dem Podium sehen Sie rechts weit von mir Michael Rücklin, dann Manfred Zappa und Jan-Klaas Behrens. Und moderiert wird diese Diskussion von Manfred Zappa, Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa. Und ich werde keine Zeit jetzt nehmen und übergebe ihm sofort das Wort und wünsche Ihnen viel Spaß bei dieser Veranstaltung. Danke.
Schönen Dank. Schönen Dank, Katharina Stetsewitsch. Angekündigt war, dass die Diskussion von Katharina Rabe, der Lektorin von Suhrkamp, mit Mischa Rücklin durchgeführt würde. Die Katharina Rabe muss sich entschuldigen, aber ich nehme an, niemand von Ihnen kommt wegen der Moderation, sondern ausschließlich wegen des Themas und wegen der Autoren. Und da freue ich mich, zwei sehr unterschiedliche Vertreter begrüßen zu können. Zu meiner Rechten, von Ihnen aus gesehen zur Linken, ist Michael Rücklin. Michael Rücklin ist ein alter Bekannter der Leipziger Buchmesse. Vor genau 10 Jahren hat er den Preis der Stadt Leipzig für die europäische Verständigung bekommen, damals für das Buch Mit dem Recht des Stärkeren, das 2006, 2007 entstanden ist, wo es um die Zerstörung einer Ausstellung in Moskau unter dem Titel Achtung Religion ging. Mischa Rücklin ist in Deutschland bekannt als Philosoph, der sich sehr stark mit der französischen Philosophie beschäftigt hat. Ihm verdanken wir eine der eindringlichsten und besten Auseinandersetzungen biografischer Art zunächst mit dem Stalinismus, aber auch alltagsphilosophische, alltagskulturelle Betrachtungen, zum Beispiel über die Modernisierung im Stalinismus, am Beispiel der Metro. Und dies erschien vorher als erster Band von Michael Rücklin in der Edition Suhrkamp unter dem Titel Räume des Jubels. Und dort ist einer der wichtigsten Texte über den Stalinismus, der überhaupt je verfasst wurde, Erzählungen meiner Mutter. Und zur Linken begrüße ich Jan-Klaas Behrens. Jan-Klaas Behrens ist Historiker am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Er ist dort vor allen Dingen mit Fragen Polens, der Sowjetunion, Russland, der historischen Gewaltforschung, mit Urbanismus, mit Stadtentwicklung in den sozialistischen Ländern befasst und ist nun einer der Herausgeber des Bandes 100 Jahre Roter Oktober zur Weltgeschichte der russischen Revolution. Jan, was ist jenseits der Magie der runden Zahl, dass sich in diesem Jahr 2017 die russischen Revolutionen vom Februar und vom Oktober zum 100. Mal jähren, die Relevanz dieses Themas für heute?
Ja, da kommt die ganz große Frage gleich zu Anfang. Vielen Dank, Manfred. Naja, ich denke, man wird erstmal festhalten können, dass Russland natürlich generell wieder mehr ins öffentliche Interesse gerückt ist. Durch den Krieg in der Ukraine, Thema Putin sozusagen, Wahlintervention, ja oder nein, in den USA sozusagen. Es gibt ein generell wieder erwachtes Thema Russland, was vielleicht vor 5, 6 Jahren noch nicht so da war. Aber es ist natürlich auch die Magie der runden Zahl, wie du es genannt hast, der wir uns nicht ganz entziehen können. Und ich glaube, vor 3 Jahren hat die Diskussion um 2014 dann doch gezeigt, dass das auch produktiv sein kann, solche Jahrestage zu bespielen, da sie als Anlass zu nehmen, neu über Ereignisse nachzudenken. Und wir haben ja auch versucht, in dem Band sozusagen dann nicht nur die Geschichte der Oktoberrevolution oder des revolutionären Jahres 2017 nochmal wieder nachzuerzählen. Das kann man an anderen Stellen besser nachlesen und da gibt es sicherlich auch Leute, die dafür qualifizierter sind, sondern wir haben ja genau versucht, diese Frage eigentlich zu beantworten, warum lohnt es sich darüber nachzudenken nach 100 Jahren und auch, wie haben Menschen eigentlich, sozusagen, das ist ja unsere Aufgabe als Historiker, wie haben Menschen darüber nachgedacht in den letzten 100 Jahren und das ist eigentlich das, was wir in dem Buch versuchen zu zeigen, ja. Sozusagen, dass diese Relevanz der Oktoberrevolution sich durch das ganze 20. Jahrhundert zieht.
Auf das Buch würde ich dann später nochmal eingehen. Mischa Ricklin, wie steht es denn um die Aktualität der Oktoberrevolution in Russland? Wie ist denn in Russland unter Putin die Erinnerung an die Oktoberrevolution?
Es ist wirklich bedauerlich, aber Oktoberrevolution ist ein Ereignis, das im heutigen Russland keinen großen Einklang findet, ist bestenfalls verschwiegen und schlimmererfalls als etwas sehr Negatives, als ein schwarzes Loch in russischen Geschichte erwähnt. Es gibt selbstverständlich Spezialisten, Historiker, Philosophen, die mit Oktoberrevolution sich befassen. Aber als ich bin nicht sicher, dass sogar in St. Petersburg wird dieses Jubiläum wirklich groß gefeiert. Das bezweifle ich. Vielleicht es wird was Fachmännerisches stattfinden an der Uni. Und vielleicht noch einige, aber zum Beispiel die Person, die diese Feierlichkeit leitet, ist ein Herr Naryschkin. Er wurde von Präsidenten Putin ernannt und dieser Mann ist zugleich, er leitet auch ausländische Geheimdienst.
Ja, er ist Chef der Auslandsaufklärung Russlands.
Russlands, ja. Das heißt, er wird wirklich alles organisieren. Und dann vermuten wir, was dahinter steckt eigentlich. Also es wird nicht groß gefeiert.
Jan Behrens, warum ist das so? Warum ist diese Erinnerung an den Oktober, die ja während der Sowjetunion bis in die Perestroika hinein das Heiligste war des Selbstverständnisses der Sowjetunion, heute ein eher peinliches Jubiläum, das die Elite, das die politische Elite vor außerordentliche Schwierigkeiten zu stellen scheint, wenn es so ist, wie Mischa Ricklin sagt, dass es eigentlich ein Non-Thema eher ist?
Ja, ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Wenn man das nochmal historisch zurückgeht, dann wird man sehen, dass tatsächlich auch schon unter Brezhnev, schon seit den 70er Jahren, da ein Prozess beginnt, wo die Erinnerung, auch die offizielle Erinnerung an die Oktoberrevolution, mehr und mehr zurücktritt hinter die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg oder sozusagen russisch den großen, sowjetisch-russisch den großen Vaterländischen Krieg. Und ich glaube, dieser Prozess ist mittlerweile fast zum Abschluss gekommen, wo sozusagen offizielle Geschichtspolitik in Russland, man kann schon sagen, sich fast darin erschöpft, sozusagen diesen 9. Mai zu feiern und diesen Kult des Sieges, der Überhöhung der russischen, sowjetischen Leistung dort in den Mittelpunkt jeglicher Form von historischen Gedenken zu stellen. Das geht dann ja so weit, dass auch die Parade zum Jahrestag der Revolution verknüpft wird mit der Parade von 1941, wo die Soldaten dann direkt an die Front marschiert sind von den Revolutionsfeierlichkeiten und so sozusagen auch dieser Nexus dann hergestellt wird zwischen dem Kult des großen Vaterländischen Krieges und den Oktoberfeierlichkeiten, obwohl da eigentlich keine historische Verbindung besteht. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, einfach, dass das Regime, was wir in Russland zurzeit haben, einfach ein antirevolutionäres Regime ist. Das ist ja wiederum auch historisch argumentiert nicht unbedingt etwas Neues für Russland. Wir haben das durch das ganze 19. Jahrhundert hindurch, ja, dass Russland eine Macht ist, sozusagen, die versucht, die Revolution in Europa zu ersticken, 1848, auch die Französische Revolution und so weiter. Und ich glaube, das heutige Regime sieht sich auch eher als Bewahrerin der Tradition, als ein Regime, was ja eben gerade diese Farbenrevolution im postsowjetischen Raum, Stichwort Ukraine, Maidan, Georgien, ablehnt. Und da passt natürlich die Oktoberrevolution nicht in das politische Konzept auch, in das politische Selbstverständnis.
Micha, wie funktioniert das, diese Quadratur des Kreises herzustellen? Eine antirevolutionäre Kraft, die die Revolution in Syrien, in der Ukraine, die Farbrevolutionen in Serbien, Kirgisistan, in der Ukraine 2004 als bedrohlich für die Stabilität und für die Staatlichkeit dieser jeweiligen Ordnungen begreift und auch militärisch bekämpft, zu der revolutionären Tradition. Wie kann man diese Kuh vom Eis bekommen? Wie geht man mit dieser Paradoxie um?
Ja, es gibt dafür verschiedene Gründe. Das heißt, Oktoberrevolution war primo logo die Weltrevolution. Sehr international. Also Russland, die ursprüngliche Bolschewiki mit Lenin und Trotzki an der Spitze, betrachteten Russland als eine Art Sprungbrett. Und sie erwarteten, dass in vielleicht in einem Jahr, ein paar, drei, vier Jahre diese Revolution wird weiter westwärts gehen. Deutschland war als vielleicht wichtigste Nachfolgestufe der Revolution gedacht, immer von Bolschewiki. Also das hat nicht geklappt. Das, und für mich bleibt immer so ein Rätsel, warum die Leute, die kluge Leute wie Lenin und Trotzki und Bukharin, die jahrzehntelang im Westen, in verschiedenen europäischen Ländern lebten, warum haben sie nicht verstanden, dass die entwickelte bürgerliche Gesellschaften können nicht so brutal enteignet werden. Das ist ein großes Rätsel der Oktoberrevolution.
Sie haben ein Manuskript verfasst, das im Surkamp Verlag erscheinen wird. Und aus irgendeinem Grund war die Leipziger Buchmesse früher terminiert, als das Buch fertig ist. Aber ich verspreche Ihnen, das Buch wird wohl noch im Laufe des Jahres im Surkamp Verlag erscheinen, das den Titel trägt, Das Leben ins Feuer geworfen. Was ist denn Ihr Zugang zu diesem revolutionären Thema? Wie behandeln Sie das? Was sind Ihre Fragen?
Also, ich schreibe über Oktoberrevolution meistens aus Familienperspektive, weil mein Großonkel war einer der Revolutionäre der ersten Stunde. Der war sehr jung, er war so um 20 Jahre alt. Er kannte Lenin, er war mit Krupskaya, mit Orzenikidze, mit Kirov befreundet, kannte auch sehr gut Stalin in den 20er Jahren. Er war Anführer der Komsomol in den 20er Jahren zu Nöb-Zeit. Das heißt zu relativ milderer Zeit, wo eigentlich Russland, die Sowjetunion war so halb kapitalistisches Land, also mit Bürgerlichkeit bedrängt, selbstverständlich, aber noch existierend. Also ich schreibe aus dieser Perspektive, wie diese jungen Leute so begeistert von der Revolution, die glaubten wirklich an die Weltrevolution, die kannten den Westen viel weniger als die älteren Genossen wie Lenin und Trotzki und andere. Und ja, für mich Oktoberrevolution ist viel kurzlebigeres Ereignis als für Historiker. Ich betrachte die Blüte der Oktoberrevolution ist zwischen 1917 und 1929. Dann beginnt eine riesige Revolution. Die ist Entkulakisierung genannt, es gibt verschiedene Namen, aber das ist stalinische Revolution, die für die russische Geschichte viel größere Rolle gespielt hat als die Oktoberrevolution, die meines Erachtens ein Teil, ein Fragment der Weltgeschichte ist. Die, und die russische Geschichte hat dieses Fragment nicht gut verinnerlicht. Also
Sie wählen einen biografischen Zugang und behandeln einerseits Ihren Onkel. Und da ich das Privileg hatte, in das Manuskript reinzuschauen, geht es ja nicht nur um den Onkel, sondern es geht vor allen Dingen auch um den Großvater. Ja, genau. Und was ist das verbindende Schicksal, was diese beiden Biografien mit dem Schicksal der Sowjetunion und diesen beiden ersten Revolutionen miteinander bringt?
Ja. Ja, ich schreibe über das Klima der 20er Jahren, also über, nicht nur über meinen Großonkel, aber über seine Kameraden, die anderen junge Kommunisten, die unter riesigen Einfluss von Lenin standen. Ich schreibe über die Lenins Rede auf einem Komsomol-Kongress. Er hat versprochen, dass ihre Generation wird Kommunismus erleben. In spätestens 20 Jahren, es wird gebaut. Er hat es so versprochen. Und Lenin war fast ein Halbgottheit für diese junge Leute. Also sie haben daran geglaubt. Und es war wirklich eine sehr besondere Periode. Zum Beispiel mein Großonkel und mein Großvater, sie stammten aus Familie des orthodoxen Priesters. Die vier Söhne des orthodoxen Priesters, alle sind Kommunisten geworden und alle in den 20er Jahren haben Judinnen geheiratet. Das ist ganz ungewöhnliche Entwicklung. Also, und das, seitdem die Familie ist halb jüdisch, halb russisch. Also das war ein besonderer Geist der 20er Jahre, die heutzutage ist ich versuche durch diese Familienerinnerungen ein bisschen so dieser Geist wiederbeleben sozusagen.
Und was ist mit Ihnen passiert? Was ist mit diesem Großonkel und mit dem und dem Großvater passiert?
Ja, was mit all diesen Leuten passiert? Wenn sie 35 Jahre alt waren, sie waren alle erschossen, ermordet. Mein Großvater, mein Großonkel und alle diese junge Leute, die für die Oktoberrevolution sich stark engagiert haben. Sie waren, mein Großonkel wurde 38 erschossen. Mein Großvater war auf Kalima 41 erschossen. Also fast niemand hat mehr als 35 Jahre gelebt. Das war wirklich ein Schicksalsjahr für die ganze Generation.
Jan Behrens, wie geht dagegen dieses Buch 100 Jahre Roter Oktober methodisch vor? Was ist da die Annäherung an den Gegenstand?
Ja, ich hatte zwar auch Kommunisten in der Familie, aber das wäre eine Geschichte der westdeutschen Studentenbewegung geworden. Insofern blieb mir der biografische Zugang von Herrn Rücklin erspart oder verwehrt, besser zu sagen. Denen blieb das Schicksal erspart natürlich, was wir in Russland oder in der Sowjetunion erleben konnten. Wir haben, wie gesagt, ich habe das am Anfang kurz angedeutet, versucht, nach der Bedeutung der russischen Revolution für das 20. Jahrhundert zu fragen. Und dazu gibt es einmal eine Vortragsreihe in Berlin, wo wir versuchen, sozusagen große Begriffe des 20. Jahrhunderts zu diskutieren und zu fragen, wie die russische Revolution eigentlich das Nachdenken über diese Begriffe geprägt hat. Begriffe wie Revolution, Arbeit, Geschlecht, Gewalt, die alle, so wäre die Grundthese dahinter, im 20. Jahrhundert nur diskutiert werden konnten, wenn man auch etwas über die Revolution wusste oder wo die russische Revolution teilweise geradezu das Prisma war, um auf diese Dinge zu blicken. Also wenn wir heute an Revolution denken, denken alle Leute, gerade in Leipzig hier, zu Recht natürlich auch, an 1989. Aber die These wäre, wenn man eben 1979 über Revolution geredet hätte, dann hätte man das nicht machen können, ohne an Russland zu denken. Und sozusagen diesen Wandel auch in den Blick zu nehmen, das ist ein Punkt. Und der andere Punkt, was wir im Buch durchdeklinieren, ist sozusagen auch chronologisch nach der Bedeutung der Revolution für einzelne Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts zu fragen. Und das Buch geht dann eben so vor, dass es Essays gibt, die nach dem Schema 1917, 27, 37 auf diese Jahre fokussieren und jeweils diskutieren, was in diesem Jahr eigentlich die Oktoberrevolution bedeutet hat. 1937 ist es zum Beispiel vom spanischen Kollegen geschrieben, der auch stark dann sozusagen den spanischen Bürgerkrieg hervorhebt. Der Aufsatz über 1967 diskutiert die Bedeutung der russischen Revolution für die sogenannte Dritte Welt, für die nationalen Befreiungsbewegungen. Oder eben der Aufsatz über 2007 diskutiert, was für China heute immer noch die russische Revolution bedeutet. Und so versuchen wir sozusagen neue Schlaglichter, neue Perspektiven zu eröffnen, die eben über das Petrograd des Jahres 1917 hinausblicken und sozusagen sowohl geografisch als auch chronologisch dann neue Achsen eröffnen, Sichtachsen auf ein Phänomen, was eben so natürlich die Grundthese des Buches ganz entscheidend, das 20. Jahrhundert, aber auch unsere Zeit immer noch, denken Sie eben an China beispielsweise, bis heute prägt.
Einer der Aufsätze, der methodisch am schwierigsten zu bearbeiten war, beschäftigt sich mit der Frage, wie geht heute Russland mit diesem Thema um? Und Jan Plamper musste nun das Manuskript zu einem Zeitpunkt abgeben, als überhaupt noch nicht klar war, wie Russland umgeht, aber dennoch enthält dieser Aufsatz einige Aspekte, die unglaublich überraschend sind. Beispielsweise, dass Putin in einer öffentlichen Rede vor Militärs Lenin heftig verurteilt und dafür kritisiert, dass Lenin die damalige Atombombe gezündet habe mit der Thematisierung der nationalen Frage während des Ersten Weltkrieges und mit der Erklärung, dass alle Nationen im russischen Imperium das Selbstbestimmungsrecht der Nation für sich reklamieren könnten, was dann zur Herausbildung eben der polnischen Nation, der georgischen, der ukrainischen und so führe, habe er im Prinzip das russische Reich zerstört. Eine ganz scharfe Verurteilung des jahrzehntelangen Säulenheiligens der KPDSU, der Weltrevolution, Wladimir Ilitsch Lenin. Das ist das Erste, was ich frappierend fand. Und zweitens würde mich interessieren, wenn wir an das anknüpfen, was Mischa Ricklin eben gesagt hat, wie wird denn eigentlich der revolutionäre Impuls, für den die Menschen damals auf die Straße gingen, nämlich sie wollten Gerechtigkeit, sie wollten eigentlich die Überwindung der Ausbeutungsverhältnisse, sie wollten eine Form der Utopie auf die Welt holen, nach der der Mensch dem Mensch nicht mehr Unrecht tun soll. Wie wird denn über diese Kernfragen wie Gerechtigkeit, soziale Gleichheit, Überwindung der Ausbeutung heute nachgedacht?
Ja, das Interessante ist, das haben wir ja schon angerissen, dass eben versucht wird, diese Themen in den Hintergrund zu drängen und dass, denke ich, relativ wenig darüber nachgedacht wird. Dass aber, wenn man historisch darüber nachdenkt, wiederum das Faszinierende ist, dass ja die großen Fragen, und die hast du ja gerade aufgerissen, der Oktoberrevolution bis heute eigentlich in Russland unbeantwortet sind. Und dazu gehört eben diese Frage der Nation. Dahinter steht ja eigentlich die große Frage sozusagen, soll Osteuropa ein Raum sein, der wie der Rest Europas nationalstaatlich geordnet ist? Oder soll das ein Raum sein, der weiterhin imperial geordnet wird, so wie Herr Putin sich das beispielsweise vorstellt, und in dem es keinen Platz gibt für kleine Nationen, für eine nationalstaatliche Ordnung? Und das war eine Frage, die war 1917 hochaktuell. Und Lenin hat das sozusagen mit der Sowjetunion zu einer gewissen Lösung geführt, die man dann unterschiedlich natürlich interpretieren kann. Die ist aber heute sozusagen auch ja immer noch die Frage, die im Kern des russisch-georgischen, des russisch-ukrainischen Konfliktes steht, sozusagen. Akzeptiert Moskau, dass diese Staaten vollständig souveräne Nationalstaaten sind oder nicht? Oder noch zugespitzter formuliert, sozusagen 1917, 2017, 100 Jahre später, wissen wir denn 100 Jahre nach der Revolution, wo Russlands Grenzen sind? Wo hört Russland auf und wo fängt es an? Und die Antwort ist, denke ich, wir wissen das nicht. Es gibt keinen Konsens darüber. Wir wissen es nicht in der Krim, wir wissen es nicht in Abchasien, in Transnistrien, in all diesen kleinen Konflikten. Das heißt, wir haben immer noch diesen imperialen Auflösungsprozess, teilweise sehr gewalttätig, teilweise in kleineren und größeren Kriegen, Annexionen und so weiter. Und die Frage aber, die dahinter steht, sozusagen von 1917, was ist denn eigentlich die legitime Ordnung für den eurasisch-osteuropäischen Raum, ist genauso unbeantwortet wie die soziale Frage in Russland. Denn wir wissen ja, dass Russland unserer Zeit ist eines der sozial ungerechtesten Länder auf der Welt, noch mit viel größerer Ungleichheit als beispielsweise in den USA. Ein Land, wo es wenige sehr, sehr Reiche gibt und ein Großteil der Bevölkerung, insbesondere außerhalb der Städte, wenn man auf dem russischen Dorf war oder auf dem Land war, wirklich in bitterer Armut lebt. Und sozusagen das Recht hätte eigentlich genau die Fragen zu stellen, die 1917 die russischen Bauern auch an die Autokratie gestellt haben. Mhm. Und beim Stichwort Autokratie bin ich beim letzten Punkt. Die Frage nach dem sozusagen legitimen politischen System Russlands ist ja auch nicht beantwortet. Heute könnten doch die Arbeiter von St. Petersburg mit demselben Recht über den Nevsky-Prospekt ziehen und rufen nieder mit der Autokratie, wie sie es vor 100 Jahren gemacht haben. Denn Russland ist de facto wieder eine Autokratie. Die macht es mehr oder weniger in den Händen einer Person. Es gibt keine Nachfolgeregelung. Sozusagen all diese Probleme, die Probleme der Autokratie schon im 18. und 19. Jahrhundert waren, die setzen sich eigentlich bis in die Gegenwart fort. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch interessant ist, weil wir es auch vielleicht erst mit dem Abstand von 100 Jahren heute besser diskutieren könnten, als wir es noch vor 20 Jahren hätten diskutieren können, wo man gedacht hat, naja, Russland wandelt sich in der Perestroika und da gucken wir mal, was da Neues kommt und so weiter.
Direkt dazu Mischa Ricklin.
Also, ja, Putin hat sich neulich so geäußert, dass halb in Scherz, er hat geäußert, Russland hat keine Grenzen. Das heißt, das also diese Grenzen
nur halben Scherz.
Also das war ein halben Scherz. Es stimmt auch teilweise. Also und die Angst vor Wiederholung der Ereignisse der vor 100 Jahren in Russland so passierten, ist groß. Vielleicht unberechtigt, weil Stalinismus hat aus dem russischen Volk so viel Rebellengeist ausgetrieben, dass vielleicht heutige russische Machthaber haben wenig zu befürchten, viel weniger als die Romanows zu befürchten haben. Aber sie haben diese Befürchtung, weil die Verarmung der Bevölkerung in den letzten besonders nach Krim-Eroberung, nach Ostukraine-Einmischung. Also die Verarmung ist groß. Man weiß nicht, worauf es eigentlich führen wird. Also sie haben einfach Angst und wollen diese ganzen Ereignisse so stark verdrängen, wie es nur möglich ist.
Dem Buch 100 Jahre Roter Oktober entnahm ich einen zweiten sehr wichtigen Gedanken, dass nämlich an die Stelle der Revolution im Prinzip die Betonung der Staatlichkeit drückt. Das moderne Narrativ in Russland, die Oktoberrevolution und die Februarrevolution einzubetten, lautet, wir sind im 20. Jahrhundert eigentlich konfrontiert mit einer neuen Zeit der Wirren. Smuta, eine zweite historische Phase der Zeit der Wirren. Und das Allerwichtigste, was Russland heute habe, sei die Staatlichkeit, die Großmacht, die Bedeutung der Kontinuität des Staates vom russischen Imperium zur Sowjetunion. Und es ist ja kein Geheimnis, das wird in dem Buch dann stehen, das Besondere an dem Leben des Großvaters Sergei Tschaplin ist, dass er ja Tschekist war. Er war in der Tscheka. Und hier möchte ich auch nochmal wirklich jetzt auf diesen Widerspruch erneut raus. Putin diffamiert Lenin und die Bolschewiki dafür, dass sie die Staatlichkeit zerstört hätten durch die nationale Frage. Aber Putin steht doch als Chef, als langjähriger Chef des FSB
in der unmittelbaren Nachfolgetradition des KGB und der KGB steht in der unmittelbaren Nachfolge der CK. Wie wird denn das Wirken von dem Gründer der CK, von Dserzhinski, wie wird das Wirken des am wichtigsten für die militärische Durchsetzung der Roten gegen die Weißen tätige Leo Trotzki, wie wird das aus der heutigen Sicht der herrschenden Elite, die ja sich ganz stark aus dem Geheimdienstbereich rekrutiert, dargestellt und erklärt?
Ja, gut. Mein Großvater war eigentlich Kundschafter, er arbeitete im Ausland. Und ich muss sagen, dass es gibt einen Riesenunterschied zwischen den jungen Menschen, die in 20er Jahren sich für Welt Revolution eingesetzt haben und die fast alle diese Leute, Tschekisten, Kommunisten, so Parteifunktionäre, sie wurden gnadenlos, mit nur sehr wenigsten Ausnahmen ausgerottet von Stalin. Und Putin gehört, also und auch die Geheimdienste in den 30er Jahren und Geheimdienste in den 20er Jahren sind zwei grundverschiedene Organisationen. Und die Ideen, für die sie gekämpft haben, sind auch grundverschieden. Deswegen Putin ist Tschechist der stalinische Formation, der Andropow, als junger Mann war damals Andropow an der Spitze der CK, als Putin seine Karriere begann. Das ist ganz andere Mentalität. Und diese Kommunisten der 20er Jahre, die so die Errungenschaften der Oktoberrevolution so beschützten, die waren anders. Und ich habe das Weltcharakter der Oktoberrevolution eigentlich nicht in Russland. Ich habe es in Paris verstanden, Anfang 90er Jahre, als ich mit Jacques Derrida zusammengearbeitet habe. Und damals habe ich mit französischen Intellektuellen wie Jean Baudrillard, Félix Guattari, mit Jacques Derrida gesprochen. Und da habe ich verstanden, dass das einzige Fragment der russischen Geschichte, der für sie heimisch war und wirklich ein Teil ihrer eigenen Geschichte, war gerade diese 12 Jahre nach Oktoberrevolution. Russische Geschichte interessierte sie nicht besonders. Sie kannten nur vielleicht sehr wenig über petrinische Reformen, über Alexander II. Und so weiter. Aber ich habe den Weltcharakter der Oktoberrevolution gerade in Paris sehr gut verstanden, weil sie haben, in Frankreich gibt es eine große Tradition, viele Generationen der Intellektuellen, die Anhänger der Oktoberrevolution waren. Also, das heißt, das kommt aus Paris eigentlich mehr als aus Moskau.
Vielleicht noch ein Wort zum Motiv der Staatlichkeit, auf das du zu Recht auch hingewiesen hast, weil ich denke, dass es wichtig ist, sozusagen sich auch nochmal diesen Wandel der Erinnerung an die Oktoberrevolution da ganz konkret vor Augen zu führen. Sozusagen bis vor wenigen Jahrzehnten hätten wir die Oktoberrevolution eben noch primär mit dem Kommunismus ja in Verbindung gebracht, sozusagen mit der Ideologie. Und das ist ja etwas, was heute in Russland fast vollständig fehlt, sondern sozusagen, das hast du ja nochmal betont, dieses Motiv der Staatlichkeit spielt eine große Rolle. Und es ist dann eigentlich auch die Frage, sozusagen, wenn wir darüber reden, was ist denn das Erbe der Oktoberrevolution? Es ist eben weniger der Kommunismus, der immer stärker in den Hintergrund gedrängt wird, als Ideologie, als Versprechen, ob es dann gebrochen wird und so weiter, sei mal alles dahingestellt, sondern es ist eigentlich der leninische Staat und seine Institutionen, die sozusagen, auch wenn man an China heute denkt, die das eigentliche Erbe der Oktoberrevolution darstellen. Der Einparteienstaat, der sich als sehr stabile Formation doch trotz allem erwiesen hat, die auch global sozusagen von Saddam Hussein bis Fidel Castro eine große Rolle gespielt hat, der Staat Lenins und seine Institutionen, insbesondere die Geheimpolizei. Sozusagen die politische Geheimpolizei in Form der CK, des KGB, die auch ein Vorbild war dann für Organisationen auch global in Europa, in Osteuropa, Stasi, braucht man hier in Leipzig nicht zu sagen. Und ich glaube, das sind Sachen auch, die jetzt ganz stark in den Vordergrund treten. Nicht nur, weil das in Russland so betont ist, sondern weil es tatsächlich, glaube ich, auch etwas ist, wo wir heute das Erbe der Oktoberrevolution nochmal anders betrachten können.
Der Spagat, den wir machen, ist, dass wir hin und her springen zwischen weltgeschichtlicher Bedeutung des Oktobers und dem Prinzip, Familiengeschichte. Und ich würde gerne nochmal zu dieser familiengeschichtlichen Dimension zurückkehren. Ab wann war denn in der Sowjetunion es möglich zu erfahren, dass der Großvater, dass der Großonkel erschossen wurde und nach Kalima oder auf die Kalima deportiert wurde und dort hingerichtet wurde? Wann haben Sie das denn beispielsweise erfahren?
Seit Kindheit an. Also mein Großvater war mit einem sehr bekannten sowjetischen Schauspieler von Anfang an ab Leningrad nach Kalima gegangen. Und dieser Schauspieler hat versprochen, dass wenn er überlebt, er wird Familie alles erzählen. Und er kehrte nach Leningrad Mitte 50er Jahre zurück. Das war Georgi Zhonov, ein sehr bekannter Schauspieler. Und er hat meiner Mutter alles erzählt, was sie auf Kalima erlebt haben. Und dann, 30 Jahre später, er hat auch Erinnerungen geschrieben, zu Gorbatschow-Zeit. Aber als mündliche Überlieferung kannte ich diese ganze Geschichte schon seit als Kind.
Das heißt, Anfang der 60er Jahre.
Ja, so Ende 50er, Anfang 60er Jahre.
Während des Tauwetters, während der Entstalinisierung, genau. War also dann klar, was in der Familiengeschichte passiert ist. Ist die Oktoberrevolution denn für die Familiengeschichte auf dem Territorium des postsowjetischen Raums eine, die die Bevölkerung, die einzelnen Familien nach wie vor prägt, oder ist das komplett überlagert durch die Familiengeschichte des großen Vaterländischen Krieges?
Nein, in Familien, deren Mitglieder aktiv an der Oktoberrevolution teilgenommen haben, vielleicht gibt es einige tausende solche Familien in Russland, diese Überlieferung bleibt so lebendig. Und sie wissen, woher sie stammen. In Familienarchiv findet man auch Dokumente aus der Zeit. Also das ist nicht völlig erlöst, diese Erinnerung. Aber es ist nur einige tausende Familien. Es ist nicht die überwiegende Mehrheit des Volkes sind die stammen von Bauernschaft ab. Das sind die Leute mit Wurzeln auf dem Land. Also die sind überwiegende Mehrheit und sie haben andere Erinnerungen. Für sie das Jahr des großen Umbruchs, das heißt 1930, das ist das Allerwichtigste. Und sie haben diese Revolutionäre aus den 20er Jahren aus dem ganzen Herzen gehasst. Und wenn wir Schalamow lesen, was auf Kalima passierte, wie die Bauern gegen diese Revolutionäre eigentlich, wie feindselig sie waren da denen gegenüber, dann das sind zwei verschiedene Menschentypen, die miteinander in schwierigen Beziehungen bis heute stehen.
Jan, ich würde gerne mal an die Peripherie des damaligen Raumes schauen. Also wenn wir Russland in den Blick nehmen, nehmen wir aus diesem Buch mit an die Stelle des revolutionären Impulses, an die Stelle des sozialen Aufbruchs, an die Stelle der Utopie, rückt eine Fixierung auf die Staatlichkeit, auf den Erhalt Russlands als Großmacht. Aber wie sieht es denn in der Erinnerung an die Oktoberrevolution in den Gebieten des Russischen Reiches aus, für die die Revolution 1917 und das Selbstbestimmungsrecht der Nationen etwas ganz anderes bedeutet haben? Wie sieht es aus in Georgien, in der Ukraine oder sonst wo an der Peripherie des russischen Raums? Wie ist da die Erinnerung an die Oktoberrevolution?
Ja, ich meine, die kurze und schwierige Antwort ist natürlich sehr, sehr vielfältig, da jeder nationale Fall natürlich ganz anders gelagert ist. Wir haben ja relativ normale, wenn man das als Historiker überhaupt sagen darf, an Anführungszeichen Nationsbildung, beispielsweise in Finnland, wird unabhängig. Ende 1917 wird von Lenin anerkannt, muss es dann zwar behaupten in Kriegen gegen Russland, aber heute würde jeder sagen, so Finnland ist eigentlich ein normaler skandinavischer Staat wie Schweden auch oder Dänemark, sozusagen dieses imperiale Erbe wirkt da nicht mehr besonders stark nach. Und man hat natürlich viel dramatischere Geschichten, wenn man sich beispielsweise das von dir erwähnte Georgien anschaut, das auch unabhängig wird im Zuge der Revolution und dann aber 21, 22 wieder angegliedert an die Sowjetunion. Aber in dieser Zeit, der kurzen Zeit der Unabhängigkeit, in diesen 3 Jahren, so etwas wie eine sozialistische Musterrepublik versucht hat aufzubauen. Also 1919 beispielsweise fährt Karl Kautsky von der SPD nach Georgien, um zu sehen, wie man den sozialistischen Staat schafft, dort im Kaukasus. Das sind natürlich Geschichten, die heute in Deutschland fast vollständig vergessen sind, wo man eher das jetzt mit prekärer Staatlichkeit verbindet, mit diesem postsowjetischen Raum. Das sind aber Geschichten, denke ich, über die es sich auch lohnt, nachzudenken. Ein anderer Raum wäre eben auch Zentralasien, wo die Oktoberrevolution wieder etwas anderes bedeutet hat, nämlich häufig sozusagen oktroyierte Modernisierung, die Zerschlagung der alten Clanstrukturen, der Versuch, den Islam zurückzudrängen durch die Bolschewiki. Das sind alles Geschichten, die sozusagen im imperialen Raum in gewisser Weise schlummern und die sich aber, glaube ich, lohnt auch zu entdecken, weil erst sie machen unser Bild von der Oktoberrevolution, denke ich, vollständig. Es ist eben kein vollständiges Bild, wenn wir nur über den Nevsky-Prospekt reden und auch nur über diese, wie Sie schon sagen, wenigen tausend Bolschewiki, sondern wenn wir den ganzen Raum mit einbeziehen, dann können wir sehr viele unterschiedliche Geschichten dort entdecken, die natürlich auch zu ganz unterschiedlichen Prägungen in der Gegenwart heute geführt haben.
Interessant ist, dass du jetzt ausgerechnet das Land ausgelassen hast, in dem so etwas wie ein revolutionärer Impuls ja jüngst erst spürbar war. Wir hatten von der Zeitschrift und der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde letzte Woche eine Konferenz in Berlin, auf der der Politikwissenschaftler Helmut König sich mit dem Begriff der Revolution bei Hannah Arendt beschäftigt hatte. Und er koppelte oder er arbeitete ganz sauber heraus, dass Hannah Arendt am historischen Material den Revolutionsbegriff entwickelt und bindet an den Begriff der Freiheit. Man kann nur von Revolution sprechen, wenn sie der Überwindung autokratischer Herrschaft und Unfreiheit dient und anschließend in der Lage ist, eine politische Ordnung zu konstituieren, die Freiheit garantiert. Und eine der Versuche, wo wir es erleben, Unfreiheit zu überwinden, Zensur zu überwinden, autoritäre Praxis, Korruption zu überwinden, ist natürlich der Euromaidan. Eine revolutionäre Bewegung, die nicht vorhersehbar zu dem Augenblick, an dem sich die Leute auf dem Maidan gesammelt haben. Wie ist denn die Erinnerung an die Oktoberrevolution in der Ukraine heute?
Ja, ich denke, die Ukraine ist ja ein großes Land. Die Erinnerung dort ist sicherlich auch sehr vielfältig. Es gibt ja auch Teile der Ukraine im Westen, die erst 1939 annektiert wurden. Da ist es natürlich noch wieder anders, weil man da auch den polnischen Einfluss hat bis 1939 im Lemberger Raum und so weiter. Charkiw auf der anderen Seite wurde in der Sowjetunion ukrainische Hauptstadt zunächst einmal für ein Jahrzehnt und ist auch bis heute sehr stark von der, wer da mal gewesen ist, kommunistischen Architektur geprägt, geradezu so eine sowjetische Musterstadt gewesen. Ich glaube, da muss man sich die regionalen Kontexte nochmal genau anschauen in der Ukraine. Das Interessante letztlich ist ja, dass es dann auf dem Maidan keine große Rolle spielt oder erst sozusagen ex negativo im Rahmen des Maidan dann ja die Entsowjetisierung des öffentlichen Raums eigentlich auch gefordert wird und es dann zu dieser ja auch mehr oder weniger Volksbewegung kommt, ne, mit dem Sturz der Lenin-Denkmäler, die dann größtenteils nach dem Maidan durchgeführt wird, wo man aber nochmal kritisch nachfragen muss, ich weiß nicht, wie Sie das sehen würden, Herr Rücklin, ne, was bedeutet Lenin dann eigentlich in diesem Kontext? Für mich schien das immer so, wenn diese Lenin Statuen gestürzt wurden dann in Charkiw, in Dnipropetrovsk und so weiter, dass dort doch eigentlich imperiale Symbole, in gewisser Weise russische Symbole gestürzt wurden. Dass es nicht um den Lenin als Revolutionär ging, sondern um den Lenin, der eigentlich sowjetische und damit auch russische Herrschaft in der Ukraine verkörpert hat. Also muss man auch immer wieder schauen, glaube ich, wie auch der Bedeutungswandel der Symbole zu erklären ist, was sie in den einzelnen Kontexten für die Menschen bedeutet haben und wie sie sich sozusagen von einzelnen Dingen abgrenzen. Und ich glaube eben nicht, dass es der Lenin der Oktoberrevolution ist, der gerade in der Ukraine gesäubert wird, sondern das ist ein ganz anderer Lenin, der irgendwas vielleicht mit der Brezhnev-Zeit oder so zu tun hat.
Ja, das gerade, ich bin total einverstanden damit. Lenin war von zu Stalinzeit völlig vereinnahmt. Und man muss sagen, dass die Idee des Aufbaus des Sozialismus in einem Land stammt aus dem Jahr 1925. Stalin hat niemals zu Leninzeit diese Idee geäußert, weil es handelte nur um Weltrevolution. Es war so ein Konsens und es, vielleicht es kann bizarr erscheinen, aber Stalin war auch Anhänger der Idee der Weltrevolution. Und nach dem Tod Lenins hat seine Novum formuliert, nämlich Aufbau des Sozialismus in einem Land. Es war eine ketzerische Idee, aber in den 30er Jahren diese Idee war total etabliert und auch Lenin so in Retrospektive zugeschrieben, obwohl Lenin hatte damit nichts zu tun. Und für mich sehr interessante Entdeckung war Anfang 90er Jahre, wie die westliche Intellektuelle das Weltcharakter der Oktoberrevolution verstehen. Ganz unterschiedlich davon, wie es Lenin oder Trotzki verstand. Für sie Weltcharakter der Oktoberrevolution ist gerade als russische Revolution. Das heißt, und warum es hat Welt, diese Revolution hat Weltbedeutung, weil sie hat andere alternative Wege zu Kapitalismus gezeigt. Und für meine Gesprächspartner, Kapitalismus war etwas so, einerseits, sie kannten selbstverständlich dieses System viel besser, als ich es damals kannte. Andererseits, sie kritisierten es sehr scharf. Und zum Beispiel ihre intellektuellen Vorfahren, wie zum Beispiel Surrealisten, wie Picasso, wie Léger, alle waren mehr oder weniger zu verschiedenen Zeiten Kommunisten. Auch das Gleiche war auch in Amerika. Ich habe zum Beispiel mit Richard Rorty gesprochen, deren Vater war ein sehr bekannter Trotzkist. Also die amerikanischen Studenten haben nach Mexiko gereist und Trotzki eigentlich Trotzkis Bewachung bestand aus amerikanischen Studierenden. Also ich habe verstanden, dass im Westen Weltcharakter der Oktoberrevolution ganz anders verstanden als die ursprüngliche Bolschewiki es verstanden haben. Und es war für mich eine gewisse Erleuchtung. Und jetzt verstehe ich auch ein bisschen anders, dass diese ursprünglichen Ideen waren einfach zu idealistisch. Also zu unrealistisch. Das heißt, dass die alte bürgerliche Völker werden sich enteignen lassen. Das geht nicht. Das hat nie, es gibt keinen einzigen Fall von einer solchen Enteignung.
Jan, ich möchte nochmal auf dieses Stichwort zurück, was du selbst eben angesprochen hattest, dass in Georgien diese Phase der sozialdemokratisch geführten unabhängigen Republik Georgiens von 1921 bis 1924 positiv besetzt wird und positiv besetzt ist für die eigene Staatlichkeit Georgiens. Aber auch die Georgier haben ja in einer gewissen Weise genau das gleiche erinnerungspolitische Problem wie die Russen jetzt mit diesen Widersprüchen. Wie gehen sie denn mit den Revolutionären sowohl der ersten als auch vor allen Dingen dann der zweiten Phase, die Mischa Ricklin eben an die forcierte Industrialisierung, an die Kollektivierung der Landwirtschaft ab 1927-28 gekoppelt hat. Wie gehen Sie denn um mit Stalin? Wie gehen Sie denn um mit Orjonikidze? Wie gehen Sie denn um mit Beria, der ja einer der größten Verbrecher mit Stalin zur Zerstörung der alten intellektuellen Revolutionäre der ersten Phase, zum Erschießen der Bucharins, der Kamenjews, der Sinowjews und wie sie alle hießen war. Wie lösen die Georgier dieses eigentümliche Dilemma, das sich mit ihrer positiven Besetzung eigentlich der Revolution zunächst verbindet?
Die kurze Antwort auf deine Frage lautet, sie lösen es gar nicht. Es gibt nämlich beides sozusagen in Georgien. Es gibt einerseits ein Museum der sowjetischen Okkupation, wo man sich über die sowjetischen Verbrechen, über die zwangsweise Sowjetisierung, über den Terror und so weiter informieren kann. Und es gibt zugleich noch das Museum sozusagen dieses Hauses, in dem Stalin geboren wurde.
In Gori.
In Gori, wo sozusagen der Kult und die Ausstellung noch aus der Brezhnev-Zeit bis heute überdauert. Und wer mal in Tbilisi gewesen ist, weiß auch, dass auf der Straße durchaus so Stalin-Ikonen Paraphernalia so verkauft werden. Es ist also in dem Sinne auch ein gespaltenes Land. Ich glaube, es gibt ein Problembewusstsein unter georgischen Intellektuellen dafür, dass das sozusagen auf die Dauer kein Zustand ist. Das ist, was georgische Freunde mir auch sagen. Aber ich glaube, Georgien zeigt da eben als Beispiel auch diese Zerklüftung der Erinnerungslandschaft. Wir dürfen uns das eben nicht vorstellen als eine monolithisch geformte Erinnerungslandschaft den gesamten postsowjetischen Raum, sondern der ist vielfach gebrochen und auch innerhalb der einzelnen Staaten dann wieder gebrochen. Und das ist eigentlich das, was es aber auch faszinierend macht, sozusagen, und was es aber eben auch problematisch macht, häufig für autoritäre Herrscher wie Putin, die sich natürlich Erinnerung als etwas Monolithisches vorstellen, wo man die eine große Erzählung hat, die dann möglichst für alle gelten soll. Und das ist eigentlich in solchen Ländern gar nicht zu erreichen, das ist auch in Russland nicht zu erreichen. Das bricht sich immer wieder auf an den Widersprüchen, das bricht sich innerhalb der Familien auf, wie wir ja hier auch sehen, wo sozusagen Täter und Opfer, wenn man mal mit diesen einfachen Kategorien arbeiten will, sozusagen in einer Familie ja häufig anzutreffen sind, verschiedene Nationalitäten anzutreffen sind, da gibt es Juden, Armenier, Russen, Ukrainer, und für die sozusagen, die haben natürlich alle auch ihre eigene Erzählung, die sie entweder annehmen können oder auch wieder von sich weisen können. Insofern, glaube ich, ist es gerade die Komplexität dieser Erinnerungslandschaft, die ihre faszinierende Wirkung ausübt, auch auf die Historiker heute.
Ja, mein Philosophielehrer, mein ja, so war ein Georgier, Merab Mamardashvili, ein wirklich prägende Figur für meine Generation. Und er war als Europäer, also er sagte, dass Georgien hat viel mehr mit Europa zu tun als mit dem russischen Imperium. Er war in Georgien so auch beliebt und später auch gehasst. Aber jetzt heutzutage Georgien mehr oder weniger orientiert sich auf Europa und will europäisch sein. Vielleicht, wie tatsächlich sie europäisch jetzt sind, das kann ich nicht behaupten. Aber sie wollen das. Die Russen im Gegenteil, sie wollen nicht europäisch sein. Sie wollen Europa seine eigenen Werte aufzwingen und Europa nach seinem eigenen Muster umbauen. Und das macht Unterschied zwischen Georgien einerseits und Ukraine, Moldawien einerseits und Russland andererseits. Und ein bisschen so Weißrussland, auch viel näher an Russland als an Ukraine oder Georgien. Also, aber was hat das mit Oktoberrevolution zu tun? Ja, das ist wirklich, Oktoberrevolution ist war im Westen viel prägender und einflussreicher gewesen als im Osten.
Wenn das so wäre, Michael Ricklin, dann verstehe ich nicht, warum die putinsche Regierung eine so große Anstrengung unternimmt, das Thema zu kontrollieren. Warum Sergei Naryschkin als Chef der Auslandsaufklärung der Vorsitzende der Kommission ist, die für die Feierlichkeiten zuständig ist. Warum die Pläne für dieses Jahrhundertereignis ja eben nicht vor 2 Jahren, 3 Jahren oder so begonnen wurden, sondern ganz spät, um möglichst wenig Stoff für eine Befassung mit diesem Thema zu haben. Mein Eindruck ist im Gegenteil, das Ziel der aktuellen Geschichtspolitik ist noch nicht mal die normative Konzentration auf eine homogene Erzählung der Oktoberrevolution, sondern es ist der Versuch, das Thema auszuschweigen und nach allem zu beschweigen und nach allem, was wir momentan wissen, werden die Feierlichkeiten
die Auseinandersetzungen, die Debatten außerordentlich begrenzt sein. Was haben wir von dem Revolutionsjahr, 100 Jahre Oktoberrevolution in Russland voraussichtlich zu erwarten?
Ja, also das mit, nur um das kurz klarzustellen, das mit dieser sozusagen homogenisierten Erzählung meinte ich jetzt auch eher auf die Erzählung über den großen Vaterländischen Krieg bezogen, dass man da sozusagen ein großes identitätsstiftendes Narrativ in Russland hat, was dann gewisserweise sakrosankt ist und was ja auch mit den Mitteln des russischen Staates durchaus auch repressiv verteidigt wird. Also wenn man irgendwie über den Zweiten Weltkrieg Sachen schreibt, die dem Regime nicht passen in Russland, dann ist das ja auch justiziabel und man kann dafür auch belangt werden. Insofern ist das, glaube ich, schon was, was geschichtspolitisch da eine große Rolle spielt. Ansonsten würde ich sagen, naja, die Römer haben das Damnatio Memoriae genannt, wenn man was vergessen wollte oder jemanden vergessen wollte. Das gab es ja auch. Und in gewisser Weise ist, glaube ich, das wäre meine Prognose sozusagen, soweit man das im Zeitalter der Massenmedien überhaupt machen kann, schon in gewisser Weise Damnatio Memoriae, das, was wir sehen werden. Ich glaube, es gibt natürlich auch andere Gruppen in Russland, die sozusagen ihr eigenes Narrativ pflegen werden. Eine Gruppe ist die orthodoxe Kirche. Die orthodoxe Kirche wird, das nehme ich an, doch sehr das Martyrium der Orthodoxie in den Mittelpunkt stellen in diesem Jahr. Und sie wird darüber sprechen wollen, sozusagen, was die kommunistischen Verbrechen an der Kirche für die Orthodoxie bedeuten heute und dass, wer die Märtyrer sind, wer die Heiligen sind, dass der Zar heilig gesprochen wurde, Nikolai der Zweite schon vor vielen Jahren. Das sind, denke ich, Sachen, die sozusagen aus der Orthodoxie kommen werden. Es gibt in Russland sozusagen diesen Hang zu Verschwörungstheorien. Da wird es sozusagen an der Lunatic Fringe und auch bis in die Gesellschaft hinein natürlich Leute geben, die behaupten werden, dass die Oktoberrevolution von Freimaurern, Juden, Deutschen, Briten, was weiß ich was, gemacht wurde. Da gibt es auch die dementsprechenden Bücher. Wer mal in einer russischen Buchhandlung war, der weiß, dass sozusagen die seriösen Geschichtsbücher vielleicht ein Drittel ausmachen und die restlichen zwei Drittel sind welche, wo man sagen würde, okay, das wüsste ich jetzt nicht, mit welchen Quellen ich die Geschichten belegen sollte, die da erzählt werden, aber die sind trotzdem immer sehr fantasievoll. Auch das wird es sicherlich geben. Ich denke, von staatlicher Seite gibt es so ein bisschen, wird es das geben, dass man sozusagen über dieses Trauma versuchten wird zu reden, des Verlustes von Staatlichkeit. Und damit sind wir wieder bei unserem Leitmotiv Staatlichkeit, sozusagen der Zusammenbruch des russischen Staates 1917 und was das bedeutete. Das Chaos, die Gewalt, die Willkür, die abgebrannten Gutshäuser, die vertriebenen Eliten, diese ganzen Geschichten sozusagen, die Leute, die von Betrunkenen in die Neva geworfen werden, einfach aus reiner Willkür. Ich glaube, dass man über diese Geschichten mehr hören wird als früher. Man wird ein Narrativ hören, dass Revolution etwas ist, wo das sozusagen für alle Menschen Kosten verursacht und das deswegen schwierig ist.
Schönen Dank, Jan Behrens. Schönen Dank, Michael Ricklin. Lesen Sie 100 Jahre Roter Oktober und notieren Sie sich beim Suhrkamp Verlag Michael Ricklins Das Leben ins Feuer geworfen, Ende des Jahres erscheinen wird. Herzlichen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.